Was wird aus Hamburg?
Der Podcast zur Stadtentwicklung.
Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Ja, bei mir sitzt einer der großen Innenstadtexperten dieses Landes. Er schüttelt schon mit dem Kopf, weil er bescheiden ist. Er leitet das Arbeitsgebiet Projektentwicklung und Projektmanagement in der Stadtplanung an der Hafen-City-Universität. Und er ist in Hansestadt aufgewachsen, wohnt jetzt aber im Hamburger Umland. Bei mir ist Thomas Krüger. Herr Krüger, schön, dass Sie da sind.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, schön, dass Sie gleich mit dem Kopf schütteln, wenn ich Sie so ein bisschen großspurig quasi vorstelle. Aber man muss ja sagen, wann immer man auf Diskussionen, Debatten stößt, wo es um die Zukunft der Innenstädte geht, fällt Ihr Name. Insofern dürfen Sie das Lob, glaube ich, durchaus stolz verbuchen. Es geht los bei uns mit den 5 Fragen. Und Sie dürfen jetzt, ja, Ihre neue Heimat Buchholz als schönste Stadt der Welt bezeichnen oder eine andere Stadt. Was ist die schönste Stadt in Ihren Augen?
Naja, ich bin geborener Hamburger, also von daher gibt es da eine gewisse hohe Affinität. Aber ich muss sagen, ich war auch mal 2 Jahre in Köln und war total begeistert von der, ja, Lebensfreude, die in dieser Stadt herrscht und dass man da in der Stadtbahn, nicht U-Bahn, tatsächlich angeguckt wird. In Hamburg gucken alle weg. In Köln gucken die Menschen einen an und lachen einen an. Sogar gut aussehende Ladies lachen einen an und es ist ganz unkompliziert, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen.
Da ist der Hamburger eher ein bisschen
verstockter. Die Hamburger viele eher ein bisschen vorsichtig. Das hat ja auch was für sich. Ich muss aber auch insgesamt diese Stadt mit ihrer großen Vielfalt und Buntheit und ja, hohen Pluralität. Ich dachte immer, die Römer sind noch hier, als ich da Anfang der 90er lebte. Also das fand ich schon klasse. Von daher, nein, ich werde nicht abtrünnig, ich bleibe in Hamburg oder im Hamburger Raum. Aber das ist schon, also die mediterrane Lebenskultur, die fängt eigentlich am Rhein schon an. Die hat was für sich und die genieße ich sehr.
Aber die Kölner Innenstadt ist immer aufgefallen durch ganz besonders hohen Filialisierungsgrad.
Ja, in den Hauptstrecken ist das richtig. In den Nebenstraßen, das geht ja gleich über in Wohngebiete. Ich habe da auch ziemlich nah an der Innenstadt gewohnt. Sie können sozusagen schlendern von der Haustür bis zum Dom. Und dann kommen Sie auch durch Zonen, wo ganz normaler Fachgeschäft, Einzelhandel, Friseure und alles Mögliche sind. Und dann erst kommt die Kerninnenstadt. Das ist sehr stark, geht ineinander über, genau das, was wir in Hamburg nicht haben.
Interessant, Sie sind, glaube ich, der Erste, der in diesem Podcast, wir haben schon 70 Folgen, Köln nennt. Aber gut nachvollziehbar. Ihr Lieblingsstadtteil?
Ja, auch das ist ein bisschen schwierig. Ich habe 20 Jahre in Ottensen gewohnt, am Anfang sehr gern. Aber dann wurde es immer schwieriger, fand ich, weil ich nur noch meinesgleichen traf. Oder Lehrerinnen und Lehrer oder Sozialpädagogen oder eben Akademiker und zuletzt dann ganz viel IT-Leute, die diesen Stadtteil erobert haben mit dem Zuwachs an teuren Eigentumswohnungen dort. Und ich habe mich da ehrlich gesagt dann auch nicht mehr so richtig wohlgefühlt. Und deswegen sage ich nicht mehr Ottensen, was am Anfang toll war, aber das ist mir zu
gentrifiziert,
zu Latte Macchiato mäßig, um das mal zum klassischen Begriff. Oder heute sind's ja Nachos oder irgendwas. Nein, ich peile an Barmbek Süd. Das ist ein Stadtteil, wo es eine sehr vielfältige Bevölkerung gibt. Da waren wir mal ansässig mit der Universität. Das im Winterhuder Weg, das war jetzt nicht so luxuriös, vorsichtig ausgedrückt, aber um die Ecke waren ganz tolle Italiener, eine ganz schöne Atmosphäre und ganz normale Leute. Und nicht so ein, multiurbanes Publikum. Das fühle ich mich nicht so wohl, ehrlich gesagt. Also die gemischten Stadtteile, wo vielleicht auch eine Autowerkstatt um die Ecke ist, das finde ich klasse.
Das ist ja auch immer ein Witz, dass die größten Prediger der Vielfalt am liebsten doch unter ihresgleichen bleiben. Das ist jetzt eine kleine Seitenhieb von mir, aber ich habe auch mal in Barmbek Süd gewohnt und kann es nur empfehlen. Das ist ein wirklich vielfältiger Stadtteil, sehr lebenswert. Ihr Lieblingsgebäude in der Stadt?
Ja, das ist schwierig. Muss es Hamburg sein? Also ich habe darüber nachgedacht, welches Gebäude mich wirklich am meisten beeindruckt.
Eigentlich ja, aber wir können hier mal eine Ausnahme machen.
Oder vielleicht können wir das ja auch ein bisschen transferieren. Mein Gebäude, was mich in meinem ganzen Leben immer wieder beschäftigt hat oder fasziniert hat, ist das Centre Pompidou in Paris. Das in einem, nicht in der Innenstadt liegt, sondern in der Randlage, aber eine unglaubliche Ausstrahlung als öffentlicher Raum, Treffpunkt, Kulturort und so weiter hat. Und einen tollen Vorplatz, wo man einfach in der Sonne liegen kann. Also wenn ich mal träumen dürfte, würde ich sagen, der Karstadt in der Mönckebergstraße, davon einen Teil umzunutzen und am Gerhard-Hauptmann-Platz einen Vorplatz zu machen, wo man sich wohlfühlt, das wäre ein starkes Ding. Das wäre ein Grund für viele, wieder in die Innenstadt zu kommen.
Jetzt kriegen wahrscheinlich viele hektische aber Flecken, jetzt, wenn sie hören, der Karstadt soll auch noch irgendwie aussehen. Ja,
ein also. Teil davon. Die Obergeschosse werden sowieso nicht handeln werden. Und der Gerhard-Hauptmann-Platz ist ja ein Trauerspiel. Und das wäre ein Potenzial, aber ich will jetzt nicht gleich zum Thema kommen. Und dann habe ich drüber nachgedacht, also das, was ich wiederum sehr gut in Erinnerung habe oder sehr gerne bin, das Barlach-Museum im Jenischpark. Also ich schätze sehr die klassische Moderne der 60er Jahre. Das ist toll. Auch übrigens die frühere Standort des Vorgängers Hafen City Universität an der Hebelbrandstraße hat auch eine sehr unprätentiöse, klare Architektur mit viel Fläche, mit viel Glas Innenräumen, diese eine gewisse Leichtigkeit und Offenheit für verschiedene Nutzungen. Das finde ich immer toll und das ist auch das, was mich am Centre Pompidou so begeistert.
Gibt es einen Lieblingsplatz, einen Lieblingsort in Hamburg, wo Sie sagen, hier ganz ist es klar, besonders schön?
Ganz klar. Die Strandperle, wenn schlechtes Wetter ist.
Damit es nicht so voll ist.
Damit, ja, auch die ganze Atmosphäre ist ja, wenn es gutes Wetter ist, ist ja ein bisschen schwierig. Aber, und das schon lange, Strandperle bei schlechtem Wetter, das ist das Ziel schlechthin. Da kann man oben an der Elbchaussee auch parken. Und ich finde es eine super Atmosphäre, das ist Hamburg pur und klasse.
Jetzt dürfen Sie nur ein Gebäude abreißen. Welches trifft es?
Habe ich auch ein bisschen drüber nachgedacht. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Den Vivi-Bunker auf dem Unigelände.
Den kenne ich. Ich weiß aber auch nicht, war schon länger nicht mehr da. Das also ist natürlich immer schon ein grotesk hässlicher Bau gewesen.
Grauenhaftes Gebäude. Sowas Furchtbares. Ich war berufsbedingt öfter mal auch wirklich in Bibliotheken und konnte stöbern. Da hatte ich damals als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Student noch Zeit für. Aber dieses Gebäude ist so furchtbar. Also im Innern, im Äußern, in der Materialität, es ist immer Kunstlicht erforderlich. Also ein schreckliches Ding. Ich bin froh, dass ich da nicht studieren musste.
Jetzt haben Sie ein deutlich schöneres Gebäude mit der Hafen City Universität.
Ja, da gibt's aber auch Schwächen. Aber ich will das hier nicht so.
Wir wollen ja auch über die Innenstädte und nicht über die Universitätsgebäude sprechen. Ja, Sie fühlen ja eigentlich der Innenstadt schon seit Jahren, seit Jahrzehnten fast den Puls. Wie ist denn die Lage der Innenstädte erstmal global oder zumindest regional, national gesehen?
Da ist es sehr unterschiedlich, je nachdem, wie sie strukturiert sind. Also ob sie eine große Vielfalt, wir haben eben über Köln gesprochen, nahe bei haben, also so ein wirklich integrierter Teil der Stadt sind, sodass man da einfach abends gern mal einfach langläuft und in der Nähe wohnt. Oder eben viele Kultureinrichtungen oder gute Gastronomie in der Nähe sind. Man muss ja nicht immer auf dem Rathausmarkt sitzen.
Und da will man auch nicht sitzen. Da geht das Problem schon los.
Wie auch immer, also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Und die gut integrierten Innenstädte, die auch vielleicht wenn die dann auch noch eine interessante Architektur haben oder eben vor allen Dingen interessante Nutzung, es kommt auf die Nutzung an. Das ist entscheidend. Es gibt jede Menge nette Fachwerkstädte auf dem Lande, die sind toll, aber da ist kein Mensch, weil da keine Nutzung sind, die Menschen anziehen. Also es darf nicht nur gut aussehen, sondern es muss auch interessant sein. Und das ist sehr unterschiedlich, auch in den Großstädten der Innenstädte. Sie sind sehr unterschiedlich attraktiv für ein Abendpublikum oder überhaupt, um einfach in die Stadt zu gehen. Also nicht zu, nennen wir es Karstadt oder wen auch immer, einkaufen, sondern der Besuchsanlass, mein Impuls ist, ich möchte dahin, ich bin da gern, da ist was los, da gibt's tolle Orte, da gibt's interessante Menschen, ich treffe mich mit Freunden da, ganz selbstverständlich. Das ist sehr unterschiedlich. Und da hat es Hamburg natürlich besonders schwer.
Wann waren Sie das letzte Mal abends einfach so, um Freunde zu treffen, Kultur zu nutzen in der Hamburger Innenstadt?
Da muss ich echt lange nachdenken. Also das ist bestimmt ein Jahr her. Das liegt aber sicherlich auch daran, dass ich im Umland wohne und mit Familie unterwegs bin und da hat man abends andere Dinge zu tun. Aber es ist wirklich lange her, weil ich immer auch das Problem habe, wo gehe ich eigentlich hin? Wo treffe ich mich? Also es gibt keine Schleichwerbung. Das Pack Bo war toll, aber da kann man sich nicht unterhalten, da klingeln einem die Ohren. Früher gab es im Thalia ein nettes Restaurant. Weltbühne. Ja, das hieß, wie auch immer, also es sind nur wenige Punkte, wo ich sage, okay, da bin ich vielleicht auch ein bisschen elitär als Bürger und Intellektueller so ein bisschen mich gerne treffe, wo vielleicht auch früher jedenfalls die Zeitungen da sind, wo man ein bisschen schmökern kann. Kaffeehausatmosphäre oder Bistroatmosphäre hat, das ist natürlich ganz, ganz schwierig. Und Von daher, ja, es ist eine Weile her. Ich bin, wenn, dann muss ich sagen, bin ich gezielter Shopper, wie die Jungs halt so sind, nicht? Die wissen, was sie wollen. Die sind in 5 Minuten wieder aus dem Laden und haben die Hose oder das Hemd. Also ich bin jetzt nicht der klassische Bummler und Shopper, wo ich Spaß dran habe, Konsumartikel anzugucken. Ich bin da eher gezielter Nachfrager. Das aber dann schon wirklich gerne in der Innenstadt, schlichtweg, weil da gute Beratung ist und so weiter. Also ich kaufe.
Aber Sie beschreiben ja schon das Problem. Das Problem ist ja, dass Hamburg eigentlich über Jahrzehnte nur eine einzige Funktion hatte oder fast nur, nämlich Handel.
Und
Handel,
Büro.
Handel, Handel.
Und Büro.
Und Büro.
Genau.
Büro ist aber auch nach 18 Uhr, wissen wir, natürlich dann auch vorbei.
Ja.
Wohnen hatten wir nicht, Kultur. Wir haben zwar die Kulturräume, aber ja, sie sind zu schwach oder haben zu wenig Anziehungskraft, um die Städte abends zu beleben. Ich habe da, ich weiß noch, als 16-Jähriger in den 80er Jahren bin ich mal abends mit dem Deutschland-Ticket, was es damals ja gab, Monatsticket, in Hamburg gelandet und dann sind wir die Mönckebergstraße raufgegangen.
Abends.
Und da war weniger los als in meinem Heimatort mit 14.000 Einwohnern.
Ja.
Und ich war wirklich verstört. Ich dachte, das kann doch nicht Hamburg sein.
Ja.
Ist das so eigentlich quasi das Urproblem der Hamburger Innenstadt?
Naja, man muss sehen, das hat natürlich viele Gründe. Hamburg war in der Anfang des 20. Jahrhunderts eine sehr moderne Stadt. Der Schuhmacher hat mit dem Kontorhausviertel, Durchbruch, Mönckebergstraße, U-Bahn, die moderne Stadt schlechthin gebaut.
Des 20. Jahrhunderts.
Des 20. Jahrhunderts, Entschuldigung, ja. Und das wurde dann nach dem Krieg nochmal, weil es dann die Möglichkeit gab, das noch rigoroser zu machen, die funktional optimierte Innenstadt errichtet, eben auf die zahlungsfähigsten Funktionen hin ausgerichtet, also sehr, das war aber nicht nur Hamburg, das haben mehr oder weniger alle großen Städte gemacht, nur Hamburg sehr konsequent, weil auch leider ja im Krieg noch viel, viel kaputt gegangen ist, was noch gemischter angelegt war, so dass, das muss man sehen, das ist ein historisches Erbe, das sehr auf die Spitze getrieben wurde, nochmal nach in den 50er, 60er Jahren. Das ist einfach, ja, das ist das Erbe. Das war ja auch mal stark in 50er, 60er Jahren, war der Konsum. Die Menschen kamen aus dem Umland am Hauptbahnhof an und dann fielen sie bei der Familie Bach vor die Füße, also den dann Teil der Gebäude gehört. Und das war super und hat funktioniert.
Wurde Rolltreppe gefahren und gestaunt.
Ja, alles, das war toll. Ich bin ja auch in 60er Jahren aufgewachsen und die Hamburger Innenstadt, das war schon was, wo der Konsum im Mittelpunkt stand. Das ist natürlich deutlich, nicht ganz vorbei, aber hat sich erheblich verschoben. Und die Besuchsanlässe werden zunehmend andere. Und da hat Hamburg einfach ein riesiges Problem, weil diese Monostruktur da ist. Und gleichzeitig eben Monostruktur in Großformaten. Die Münchner Innenstadt hat eine viel kleinteiligere Struktur. Auch übrigens Köln am Rand, also außerhalb der Hauptgeschäftslagen gibt es noch viele, ich sag mal, Einzelhäuser, die irgendeiner Familie gehören, wo unten ein Eisenwarengeschäft drin war und noch ist. Das ist in Hamburg ganz anders, jedenfalls in den Hauptgeschäftslagen und auch nebenher aufgrund der starken Bürofunktion. Sehr viele Anlageunternehmen sitzen da und die sitzen da nicht, sondern die sitzen irgendwo und
die besitzen nur.
Der Standort Mönckebergstraße ist eine Excel-Tabelle, wo die Mieten reingerechnet werden und die Finanzierung rein und dann ist das entweder gut oder nicht gut und das ist natürlich ein echtes Problem. Hamburg war und ist ein attraktiver Anlagepunkt gewesen oder war ein guter Anlageort, Großstadt, relativ günstige Mieten, also Erhöhungspotenzial und so weiter für Investitionen von überall her. Und das schlägt natürlich jetzt zurück. Jetzt haben wir da die Dinosaurier der Immobilienwirtschaft sitzen, große Fonds, die über 5 Ebenen irgendwas entscheiden und mit denen man schlecht zusammenarbeiten kann, weil eben nicht ein Einzeleigentümer sind, mit dem man reden kann, sondern sehr komplexe Strukturen in sich haben und gleichzeitig ein dickes Problem, weil sie die Erdgeschosse eben nicht mehr so gut vermieten können. Und das ist wirklich ein zähes Geschäft. Also sag mal, Hamburg war sehr modern und ganz weit vorne am Markt und das schlägt jetzt sozusagen ein Stück weit zurück, dass man so toll aufgestellt war, investmentmäßig, dass es jetzt schwierig ist, das, sag mal, umzustrukturieren. Also
wie kann man das denn drehen? Also was kann man versuchen oder was muss man machen? Also es wird ja immer gesagt, wir wollen mehr Wohnraum in die Stadt bringen, aber das sind am Ende vielleicht 1.000 Wohneinheiten innerhalb von 5 bis 10 Jahren. Das wird nicht die Struktur der Innenstadt verändern.
Genau. Nein, die Chance, und die hat Hamburg sicherlich, als wirklicher starke, große Stadt mit einem wahnsinnigen Einzugsbereich, 3-4 Millionen Menschen mehr oder weniger können in einer Stunde in der Innenstadt sein, dass die Stadt hier ihre Attraktivität jenseits des Konsums erhöht. Einfach, was ich vorhin andeutete, dass es einfach toll ist, in die Hamburger Innenstadt zu kommen, dass man da seine Freizeit verbringt, dass man sich da trifft, dass man da gerne isst, dass da immer was los ist, was interessant ist und nicht nur shoppen, sondern es Events gibt, Ereignisse gibt. Ein Centre Pompidou wäre natürlich ein richtiger Knaller, aber ich sag mal, am Rathausmarkt jeden Abend ein nettes kleines Konzert, alle möglichen Dinge. Die Innenstadt muss, Entschuldigung, bespielt werden. Denn sie aus sich heraus hat sie nicht mehr die Attraktivität als Konsumlage. Und wir müssen, wenn wir die Hamburger Innenstadt denn als Zentrum der Stadt weiter pflegen wollen, wir können natürlich auch sagen, das sagen manche, ach, die Hamburger Innenstadt, da war ich ewig nicht mehr. Unsere Studenten auch nicht, habe ich mal gefragt. Also ich bin in meinem Viertel. Oder wenn es sein muss, fahre ich ins Shoppingcenter nach Poppenbüttel oder in Fachmarktzentrum, hast du nicht gesehen. Ich brauche die Hamburger Innenstadt ja gar nicht, weil den Konsum kann man überall anders pflegen und einfacher. Und dann auch noch parken im Zweifel davor, ohne große Probleme. Das wird die Hamburger Innenstadt nicht retten und nicht wieder ordentlich stabilisieren auf Dauer, sondern wir brauchen, die Innenstadt müsste wieder das werden, was sie früher mal war, ein Ort des Aufenthalts, des Lebens, des Treffens, des Feierns, einfach auch nur zu gucken, draußen sein, unter Menschen zu sein. Und wenn wir das schaffen, die Innenstadt attraktiver zu machen, dann wird auch nebenbei wieder eingekauft.
Interessant ist ja, wo Sie das gerade so erzählen, dass so vor 20 Jahren gefühlt in der Innenstadt mehr los war, also auch an Kulturereignissen, als heute. Ich erinnere an das Kinofestival auf dem Rathausmarkt, das Alstervergnügen. Dann gab es ein Opernfestival am Hauptmannplatz. Also es gab schon so kulturelle Ereignisse. Und da habe ich eher das Gefühl, dass das sogar weniger wird in der City.
Ja, die großen Ereignisse sind natürlich auch sind gut, um mal richtig was loszuhaben. Aber die sind natürlich auch nicht unbedingt, da fährt man dann einmal hin zum Ereignis. Ich meine eher sowas wie ein Tagesprogramm. Also ein Alltag, der interessant ist. Aber ich gebe Ihnen recht, das hat sicherlich auch damit zu tun, dass diese Großevents aus verschiedenen Gründen schwieriger geworden sind, auch zu finanzieren schwieriger geworden sind und logistisch ein großes Problem für die Innenstadt darstellen und so weiter. Also die zu- und ablaufenden Verkehre, das Parken, die vielen Menschen und so weiter, das merkt man ja auch bei jeder größeren Spontan-Demonstration, dass die Innenstadt sehr schnell überlastet ist. Also ich wollte eher drauf ab. Klar, tolle Events sind gut, aber es geht mir nicht um Eventisierung, sondern tatsächlich um die Erhöhung der Attraktivität als Aufenthaltsort. Und das beginnt einfach mit den öffentlichen Räumen, das beginnt mit den Nutzungen in den Erdgeschossen insbesondere, Aufenthaltsräumen auch für unterschiedliche Gruppen, also nicht immer nur Latte Macchiato für 3,80 Euro oder sowas, sondern ich kann auch immer sitzen mit meiner Tupperdose und mir das Geschehen angucken. Das muss wieder interessant sein. Und dazu ist es wichtig, dass wir kleinere Ereignisse haben, dass man einfach mal vorbeischaut und sieht, was ist da los. Was es vor Ort in den Stadtteilen oder sonst wo eben nicht gibt. Und dazu hat die Innenstadt schon das Potenzial. Das muss nur jemand machen. Man muss es managen. Das entsteht nicht aus sich heraus.
Wie wichtig ist Gastronomie? Weil wenn ich mir anschaue, dass wir ja mit der Binnenalster eigentlich quasi ein Postkartenmotiv haben, aber es ist auch ein bisschen tot wie eine Postkarte. Und in anderen Städten würde so ein Bassin quasi von allen Seiten bespielt. Der Ballindamm liegt ja sogar auf der Westseite. Abendsonne, gut, genau. In Hamburg nicht alle Tage. Und trotzdem haben wir da irgendwie tote Erdgeschossflächen.
Ja, das eine ist, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Da gab es mal ein Schiff.
Die gibt es noch.
Den Italiener konnte man gut essen. Aber gut, das muss man nochmal organisieren. Ist ja auch jetzt umgebaut oder wird umgebaut. Das ist eine tolle Lage. Gastronomie ist, gebe ich Ihnen vollkommen recht, ein ganz wichtiger Faktor, aber nicht allein. Sondern also eine reine, ich sag mal, Düsseldorfisierung. Die Altstadt von Düsseldorf, eine Altbierkneipe nach der anderen, das ist schon noch eine andere Nummer. Nein, es muss eben eine Vielfalt da sein. Also ich gehe ja auch nicht nur in die Gastronomie, ich will einfach beim Rumschlendern auch noch was anderes erleben. Ein bisschen Musik hören, irgendwas Interessantes angucken, die Gastronomien auch wechseln und so weiter. Und unter uns mit St. Pauli oder Caro kann die Innenstadt auch nicht konkurrieren, sondern es muss, was Eigenes muss sich entwickeln können. Aber Gastronomie, na klar, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Auch übrigens in allen Befragungen nimmt die Gastronomie erheblich an Bedeutung zu für die Attraktivität der Innenstadt. Auch wenn es jetzt sehr viel teurer alles geworden ist, das ist ein wichtiges Thema. Wir hatten es eingangs gesprochen. Wo soll ich hingehen, hatte ich mich immer gefragt. Und das ist wirklich etwas besser geworden, sicherlich. Auch es ist in der westlichen Innenstadt anders als in der östlichen. Aber insgesamt ist das mit ein Thema. Ich meine aber, dass es vor allen Dingen ein Thema ist des öffentlichen Raums im Sinne von und der Nutzung, die da dran liegen. Also es muss interessant sein, dahin zu gehen.
Die Stadt macht ja einiges, investiert jetzt viel, also auch gerade in die öffentlichen Flächen, in Plätze. Ist das ein erster Schritt in die richtige Richtung?
Das ist sicherlich nicht verkehrt, aber es ist mal wieder eine Investition in Bricks and Stones und nicht in Inhalte. Ich finde das schön, dass irgendwelche Plätze verbessert werden und die Mönckebergstraße selber auch. Aus meiner Sicht kommt das erstens ein bisschen spät. Wir sind jetzt im Corona, ging so richtig 2020, 2021 los. Da hat die Stadt den Kopf in den Sand gesteckt und die Innenstadt gelassen. Es gab keine Überlegungen, ganz im Gegensatz zu anderen Städten auch in Norddeutschland, Flensburg, Lübeck, Kiel sind extrem aktiv geworden, Oldenburg und so weiter. Also Hamburg hat, da gibt es einen schönen Satz, der wird Helmut Schmidt zugeschrieben. Sie schläft, meine Schöne, und lässt den lieben Gott einen lieben guten Mann sein oder irgend sowas. Mhm. Das wurde ausgesessen, das wurde gesagt, das ist eine Sache der Immobilieneigentümer, die das alle nicht können und nicht so aufgestellt sind, sich jetzt zu organisieren, um dem großen Brocken, der da ja gleich nebenan entsteht, irgendetwas entgegenzusetzen. Und das machte mir bis heute große Sorgen. Es wird, okay, ich glaube, ich habe eine Größenordnung gehört von 50 Millionen Euro investiert Hamburg in die Innenstadt, in die Plätze auf der Innenstadt. Ja, und dann die schöne Plätze in der Innenstadt werden die Strukturprobleme.
Dann hofft man, dass die Menschen rüberkommen aus dem Überseequartier.
Nee, erstmal, die sollen ja in die Innenstadt, also ja, die klassische Innenstadt kommen. Also es ist prima, dass die Plätze verbessert werden, aber wegen besseren Plätzen wird keiner in die Innenstadt kommen. Also die 50, wenn sie davon 10% eingesetzt hätten für ein vernünftiges Management der Innenstadt, also für wirklich die Akteure zusammenbringen und Projekte entwickeln, nicht nur runde Tische machen und Kaffee trinken, sondern wirklich Projekte zu machen, die die Innenstadt beleben. Nur 10% der Summe würden reichen, um 10 Jahre eine super Struktur hinzukriegen. Die sind nicht einfach. Ich habe gesprochen von den Immobilienanlegern. Das ist alles sind richtig dicke Bretter, die gebohrt werden müssen. Aber wir brauchen da neue Konzepte. Die Innenstadt braucht ein Management, um wieder in Gang zu kommen, um eine neue Qualität zu entwickeln. Das entsteht nicht einfach nur, weil da Flächen sind und schöne Räume.
Wir haben ja eine Managerin mit der Innenstadtkoordinatorin, ja, oder?
Also das ist klasse, aber sie ist alleine und es gibt, glaube ich, eine Stelle dazu.
Zwei oder fünf Leute, ja, auf zwei ganzen
Stellen. Ja, das ist Placebo, das ist gar nichts. Also die ist engagiert und toll, ich kenne die persönlich auch gut, die macht das toll, aber sie kann ja nur moderieren, sie kann nicht entwickeln. Wir brauchen so eine Art Projektentwicklung für die Innenstadt, für kulturelle, für soziale, für sonst wie Aktivitäten. Und das ist, glaube ich, in dem Fall auch eine öffentliche Angelegenheit, weil letztlich, ich sag mal, wir, auch meine Kollegen Stadtplaner oder Stadtoberen, haben Jahrzehnte die Innenstadt in diese Richtung laufen lassen, in der Krise den Kopf ins Sand gesteckt. Also ich rede von Corona. Und jetzt werden Plätze aufgehübscht, okay, nicht verkehrt. Jetzt wird diskutiert über ein bisschen weniger Autos, auch kann nicht schaden, aber der Kern ist die Nutzungsstruktur und die Aktivitäten, die da stattfinden.
Wobei sich da ja auch so ein bisschen was tut. Es gibt jetzt dieses Fashion Lab, wo also quasi junge Modemacher eine Art Manufaktur bekommen in der Passage,
super,
wo man
davon
den Leuten zugucken kann.
Davon fünf und anderes mehr. Den Wandel hin zu einem attraktiven Ort verstärken, da muss man dicke Bretter bohren. Ich will gar nicht davon anfangen, wer alles für die Innenstadt zuständig ist in der Hamburger Behördenlandschaft. Wenn Sie da erstmal anfangen, dann werden Sie ja verrückt. Da brauchen wir wirklich Scouts und Guides, um Projekte im öffentlichen Raum oder in der Umnutzung oder in der Baugenehmigung und voranzukriegen. Das machen andere Städte. In Hamburg ist das alles ein bisschen schwieriger, ist ja auch eine richtig große Stadt. Ich glaube, wir müssen da viel, viel mehr Power investieren. Und zwar nicht in Steine, das ist auch schön und gut, aber ein bisschen in die Software, in das Management, diese Prozesse zu moderieren, sondern wirklich zu befeuern. Weil das passiert wenig aus sich heraus, nur wenige gute Ideen überleben, bis sie realisiert sind.
Muss das ein Bürgermeister zur Chefsache machen?
Hat er ja gemacht und hat dann diese Lösung gefunden. Ich war sehr enttäuscht.
Weil am Ende des Tages ist ja die Innenstadt, ich habe ja vorhin die kleine Geschichte erzählt, für viele erstmal das, was sie mit einer Stadt verbinden. Ja. Und wenn ich aus den USA komme und sehe dann eine leere Innenstadt, denke ich mir, ja, Notre Dame.
Ja, das ist einfach sehr traurig und auch gerade als Hamburger sagt man sich, nee, also das ist eigentlich, das, wir können mehr.
Apropos mehr, wir bekommen jetzt mehr Innenstadt im Überseequartier. Vergrößert sich die Innenstadt nochmal beträchtlich? Wie wird sich das in Ihren Augen, in Ihren Erwartungen auf die Innenstadt auswirken?
Ja, also da gibt es ja Schätzungen und Studien zu. Ich muss sagen, ich habe mich schon am Anfang sehr gewundert darüber, über den Mut der Investoren, die jetzt angetreten sind. Das Projekt war ja in der ersten Phase etwas kleiner gedacht und auch das war schon aus meiner Sicht sehr mutig, neben eine gewachsene und ja an sich in der Einzelhandelsstruktur nicht schwache Innenstadt nochmal so ein Ding zu setzen, das ja eigentlich keine Nachbarn hat, keine Nachbarschaft. Das ist eine Insel, das ist auf einer Insel, also die Hafencity ist eine Insel. Nach Süden ist Wasser, nach Westen kommt länger gar nichts, nach Osten ist auch nicht viel. Und nach Norden ist die Hamburger Innenstadt und vorher mal die Speicherstadt und die Ost-West-Straße. Das ist eine sehr mutige Investition. Sehr, war es von Anfang an. Und dem wurde nach der Weltfinanzkrise, als der erste Investor abgesprungen war, aber sicherlich nicht wegen des Projektes an sich, sondern aus der Finanzierungsseite her, 2008/09, Weltfinanzkrise, da ist viel kaputt gegangen. Dann wurde ein mutiger Investor gesucht und der wurde gefunden. Das ist ja der Hauptwettbewerber unseres hier des deutschen Hauptplayers, der ECE, den Poppenbüttel sitzt. Da hat sich sozusagen der Hauptwettbewerber in Europa gesagt, okay, den wollen wir es mal zeigen, ist so mein Eindruck, und hat gesagt, was eigentlich richtig ist, zu sagen, wir sind nur wer, wir werden überhaupt nur Power entfalten, wenn wir richtig groß sind. Und nun kommen anstatt 50 oder irgendwas, was da früher gedacht wurde, jetzt 70.000 Quadratmeter Verkaufsfläche.
Und 200 Läden, Geschäfte,
Gastronomie. Ja gut, also das ist sozusagen nochmal
ein Poppenbüttel. Das ist nochmal ein Drittel on top, ne, auf die Innenstadt.
20%. Ja. Wenn man nur die Fläche nimmt, von der Qualität ist es eher ein Drittel in der Tat. Also von der Flächenqualität her eher ein Drittel oder sogar noch mehr, weil neue Flächen sind natürlich viel besser organisiert. Das ist einmal Poppenbüttel, also AIZ in dem Volumen. Und wenn Sie da sind, dann sehen Sie, was das für eine Masse ist, die auch ja sehr stark ist. Das ist eine zweite Innenstadt im Poppenbüttel von der Angebotsqualität. Und die kriegen wir jetzt nochmal dahin. Allerdings nicht am Ring 2, sondern an einem Ort, der kein Umfeld hat. Und das ist sehr mutig. Das ist sehr mutig. Die Hafencity ist toll. Wir sitzen da ja auch mit unserer Universität und so weiter. Aber auch da ist ab 17, 18 Uhr, Entschuldigung, tote Hose. Und das außer im Sommer, wenn es richtig tolles Wetter ist und die Touris da lang strömen. Aber die kommen gucken, die kommen nicht unbedingt kaufen. Und von daher ist das eine sehr mutige Investition gewesen und es wird darauf hinauslaufen, dass ein richtig heftiger Wettbewerb zwischen der gewachsenen Innenstadt einsetzt und dem Überseequartier, weil das Überseequartier ist ein Investment einer börsennotierten Aktiengesellschaft. Die dürfen nicht scheitern. Sonst sind ein paar Milliarden Euro im Feuer. Wenn dieses Projekt scheitert, das inzwischen übrigens doppelt so teuer geworden ist als ursprünglich geplant. Das muss man auch mal sehen. Und die Mieten sind nicht doppelt so hoch, sondern sind eher gesunken.
Jetzt wahrscheinlich nochmal extra nach der neuerlichen Verschiebung des Eröffnungstermins.
Nach der neuerlichen Verschiebung werden Sie sicherlich auch mit den damaligen Vermietungen Probleme. Und ich will das gar nicht weiter. Kann sich jeder denken, der so ein bisschen Ahnung hat von Einzelhandel und solchen Strukturen. Nein, das Überseequartier wird Erfolg haben müssen. Und der Investor wird alles tun, um Menschen dorthin zu locken. Und es ist eine Fläche mit einem Management, mit viel Power, mit Aktiengesellschaft, die das in, weiß ich nicht, 30, 40, 50 europäischen Großstädten kann. Und das wird heftig, auch für die gewachsene Hamburger Innenstadt, die eben sowas überhaupt nicht hat. Deswegen sage ich ja, es muss ein Management her. Es muss etwas passieren. Es reicht nicht mehr aus, eine gute Immobilie an der Mönckebergstraße zu haben. Und die Leute kommen von allein.
Das Problem war, es hat ja jahrzehntelang gereicht.
Ja, das ist ja, sie schläft, ja. Meine Schöne. Ja, sie schläft tief, immer. Und das immer noch, beziehungsweise, nein.
Teils, bei manchen tiefer, einzelne bei manche tun, sind aufgewacht.
Und da gibt's ganz tolle und innovative Konzepte und sehr engagierte einzelne Eigentümer. Aber ein großer Teil eben gerade der fremdbesitzten Immobilien, die nicht in Hamburg ansässig sind oder die in irgendwelchen Fonds liegen, wo 5 Entscheidungsebenen unterwegs sind, mit denen ist es sehr, sehr schwer zusammenzuarbeiten. Und es ist natürlich eine echt schwierige Aufgabe. Einzelhandel, heißt es so schön, ist erstmal vor allen Dingen einzeln. Und Immobilie ist auch ein Standalone. Die kennen ja oft nicht mal ihre Nachbarn. Also es sind zwei sehr fragmentierte Wirtschaftsbereiche, die eine, sagen wir, eine Kooperation nicht so richtig kennen. Das wird im Shoppingcenter werden sie dazu gezwungen, über den Mietvertrag und das Management, da werden sie eingekauft, sie haben gar keine Chance, dem zu entgehen. Die sehen auch jeden Abend ihre Umsätze, dieses Management. In der Hamburger Innenstadt konnte man jahrzehntelang gut und sicher sein Geschäft machen. Und jetzt heißt es, wir müssen zusammenarbeiten. Und das kann wahrscheinlich nur die Stadt anschieben. Sie kann es nicht machen, sie kann es anschieben. Und darum geht es mir. Die Stadt müsste das anschieben. Aber gut, Herr Tschentscher hat sich anders entschieden und hat eine einfache Lösung vorgeschlagen. Mal gucken, ich glaube, das wird nicht genügen, wenn das Überseequartier eröffnet. Hoffen wir mal, das wird dann tatsächlich im Oktober, wird das nach und nach erheblich an Attraktivität gewinnen, weil sie es organisieren können.
Was glauben Sie, wo, Sie sind ja quasi Experte, wo wird die Kaufkraft abgesaugt? Aus der Innenstadt, aus den Einkaufszentren, aus dem Umland, aus anderen Ländern, wenn die Kreuzfahrttouristen kommen, kann man das irgendwie so ein bisschen beziffern?
Ja, also ich habe mir gerade noch die Gutachten angeguckt, die sagen ja, das frühere, ältere und das aktuelle von 2021 behaupten mit der gleichen Datengrundlage im Grunde 30% des Umsatzes kommen nicht aus der Stadt und nicht der Region, sondern von weltweit.
Aus Übersee, ja.
Aus Übersee, mit dem Kreuzfahrtschiff angefahren oder über den Hamburger Flughafen eingeflogen oder weiß der Himmel was. Ich habe große Zweifel, ob das stimmt oder je gestimmt hat. Das gilt vielleicht in München und in Frankfurt, wo ganz stark internationaler Tourismus ist, aber nicht in Hamburg. In Hamburg ist das Hauptpublikum, sind die Tagestouristen aus Pinneberg, aus Buchholz in der Nordheide, aus den Dörfern drumherum. Und da wird es abgezogen. Die beiden großen Innenstadt gewachsen und Überseequartier neu werden zusammen oder im Wettbewerb gegeneinander oder miteinander so viel Attraktivität auslösen, dass wer denn überhaupt noch online stationär shoppt, noch weniger vor Ort Anlass hat zu gucken. Also das sehen, ich lebe ja selbst in Buchholz, das hat offiziell 40.000 Einwohner. Real sind es am Ort wo 15.000, 20.000, der Rest sind eingemeindete Dörfer. Da ist richtig, richtig traurig. Also auch die Center selber sind zu nach 10%, 15%, 20% leer. Aber auch an den Nebenlagen ist es richtig traurig.
Also die Kleinstädte könnten das Opfer des Überseequartiers werden. Die Kleinstädte im Speckgürtel, in Anführungsstrichen.
Was heißt des Überseequartiers? In der Tat, der stationäre Handel, der so ein bisschen prekär aufgestellt ist in den kleineren Städten, der hat's ja wahnsinnig schwer. Weil wie soll ich ein Angebot, die genauso anspruchsvoll in Buchholz sind wie in Hamburg?
Und da liefert Amazon auch hin.
Genau, genau das. Und Amazon sitzt da übrigens in Winsenluhe mit einem riesen Lager. Ja. Aber das hat damit nichts zu tun. Nein, nein, also es ist, wenn ich dann mal sozusagen stationär shoppe, dann kann ich auch, und Verkehrsverbindungen sind ja optimal, nach Hamburg fahren, ob ins Überseequartier, vielleicht das nächste Mal wieder in die Innenstadt und dann wieder ins Überseequartier. Und diese schwächeren Standorte, Entschuldigung, keine Respektlosigkeit gegenüber den Arnsburgs und Buchholzes dieser Welt, die werden einfach brutal leiden. Und das ist natürlich ein echtes Problem, weil wenn die Menschen dann ihre örtliche Mitte nicht mehr wahrnehmen. In Hamburg ist das nicht so schlimm, da funktionieren die Stadtteile ganz gut. Die Arnsburgs, die Altonas, die Bergedorfs, die Wandsbeks und die sogar Rahlstedt, Volksdorf, was auch wo man hinguckt, man hat ja ein Zentrum. Aber wenn die Hamburger Innenstadt nicht funktioniert, davon geht Hamburg nicht unter. Das ist eher eine Frage, wie man seine eigene Stadt versteht. Aber in Buchholz gibt es nur eine Innenstadt. Und Winsenluhe ist das genauso. Okay, ich kann ins Fachmarktzentrum zum Famila fahren, aber das hat mit Innenstadt nichts mehr zu tun. Und das ist das große Problem, was ich auch als Stadtplaner oder so Stadtentwickler sehe, dass wir im Grunde die europäische Stadt dabei ein bisschen gefährden. Die ist ja nicht nur Hamburg und Frankfurt und Köln, sondern die ist auch Buchholz und Winsenluhe mit einer Kirche mittendrin, mit einem Rathaus, mit kleinen Geschäften, wo die Menschen sich kennen, im Wochenmarkt. Und das kann erheblich, nicht allein wegen des Überseequartiers, aber die werden, glaube ich, die Rechnung zahlen.
Da fragt man sich, was hat der Experte für einen Rat, auch an die Politik, um das ja zu verhindern?
Naja, das Überseequartier war eine Entscheidung der Politik.
Der ist Bundeskanzler ist. Von Olaf Scholz.
Nein, das ist nicht ganz richtig. Da muss ich den Olaf Scholz in Schutz nehmen. Das wurde vorher vorbereitet, weil als 2008 die Krise da war, gab es das Go von der Vorgängerregierung für die Hafen City Entwicklungsgesellschaft, sucht eine Alternative, weil wir wollen eine echte Innenstadt, worunter man damals noch verstand, da gehört massiv Einzelhandel dazu. Das würde man heute wahrscheinlich anders sehen. Ich bin im Übrigen sicher, dass Unibail heute heilfroh wäre, wenn sie das Investment nicht eingegangen.
Das glaube ich auch. Das ist ein bisschen das Konzept, was 25 Jahre alt ist und irgendwie die neuesten Entwicklungen nicht so richtig.
Naja, also das Überseequartier ist schon ein, für ein, wenn es das doch ist, definitorisch ist es ein Shoppingcenter, ist das schon eine ziemlich coole Nummer. Ist eben nicht so eine stickige Bude mit irgendwie, wo man sich fühlt wie im Glashaus. Oder gar kein Licht hat, sondern da gibt's richtig Luft, da gibt's einen Regenschutz zwar, ja, aber es sind große Räume, es ist sicherlich eine interessante räumliche Atmosphäre, also das kann man nicht sagen, dass das da so die Shoppingmaschine nur sei, aber es ist natürlich einfach ein riesiger Brocken, das wurde so entschieden, das hat Olaf Scholz dann nicht mehr gestoppt, gut. Das war aber schon unterwegs, also da kann man nicht sagen, das hätte er.
Den Investor hatte dann aber 2014 quasi den Deal geschlossen. Er hat auch lang genug, sage ich mal, in diese Baugrube geguckt. Es war natürlich auch, muss man sagen, für die Hafen City eine gewisse Bedrohung, wenn da jetzt gar nichts passiert wäre. Da wurden auch alle nervös, wäre dieses Konzept der Hafen City
natürlich. Das Konzept der Hafen City bedeutet Innenstadterweiterung. Das war so geplant und es gab Stimmen zu sagen, halt, stopp, wenn das jetzt nicht funktioniert, lass uns nochmal überlegen, ob das wirklich die richtige Lösung ist. Die Stimmen wurden aber nicht gehört. Und das hat natürlich auch, das muss man sehen, wir sind ja auch ein bisschen ökonomisch unterwegs, der Einzelhandel ist ein wesentlicher Ertragsträger, also Einnahmefaktor auch für die Hafen City. Wenn man jetzt gesagt hätte, wir machen nur halb so viel Einzelhandel oder gar noch weniger, hätte das in der Rechnung der Hafen City, die eine schwarze Null schreiben soll, erheblich ins Kontor geschlagen. Das muss man auch sehen. Die Hafen City ist ein, wie ich finde, toll gemachtes Projekt, hat eine gewisse, wirklich eine vorbildliche Logik in der Stadtentwicklung, wie man sowas aufzieht, aber niemand will da natürlich zwei- oder dreistellige Verluste sehen. Also ist die damalige Rechnung, also der Handel zahlt die höchsten Mieten mit Abstand, auch ein wichtiger Faktor schlichtweg wirtschaftlich gewesen. Also wenn man das hätte streichen oder verringern müssen, hätte auf der anderen Seite irgendeine größere Einnahme passieren müssen oder die Stadt hätte was dazu tun müssen, um dann eine schwarze Null zu erreichen. Also das muss dahinter stecken, natürlich auch ökonomische Überlegungen. Ob die jetzt eintreten, das war ja alles weit vor Corona und weit vor dem Boost im Onlinehandel. Ob das jetzt eintritt, ist wiederum eine andere Frage. Aber damals war das die Idee, Innenstadt in Klammern, Einzelhandelsrenditen spielen eine wichtige Rolle.
Also die schwarze Null, aber verbunden mit einem relativ großen städtebaulichen Risiko.
Ja, eindeutig. Ja, und Risiko auch für den Investor, das muss man mal sehen. Also ich glaube, glücklich sind die nicht mit der Entscheidung, aber die müssen das jetzt durchziehen. Und die werden das durchziehen, weil es darf nicht scheitern. Von daher werden wir in Hamburg einen heftigen Wettbewerb sehen zwischen Innenstadt und Hafen City.
Herr Krüger, vielen Dank für Ihre Zeit. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt, was wird aus Hamburg?
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.